Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der eine Karriere hingelegt hat, die nur wenige schaffen. Er begann als Fernmeldehandwerker und wechselte in den Vertrieb, weil in seinem Heimatort ein T-Punkt eröffnete. Von dort entwickelte er sich über viele Jahre bis zum Verkaufsleiter Deutschland der Telekom-Shops und verantwortete mehr als 10 Jahre lang sämtliche Telekom-Filialen in Deutschland. Dieser Mann ist Rüdiger Zinn. Seit gut 7 Jahren ist er nun im Ruhestand und genießt sein Leben in Deutschland und Spanien. Und genau deshalb ist dieses Gespräch so spannend. Mit etwas Abstand lässt sich oft noch klarer erkennen, was hinter einer solchen Karriere steckt. War es Glück? Waren es die richtigen Menschen zur richtigen Zeit? Oder war es vor allem die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu ergreifen? Wir sprechen unter anderem darüber, was gute Führung ausmacht, warum Mitarbeiter und nicht der Titel entscheiden, ob jemand wirklich eine Führungspersönlichkeit ist, welche Rolle Kommunikation, Klarheit, Vertrauen und Leistung dabei spielen und welche Prinzipien auch heute noch zeitlos gültig sind. Lieber Rüdiger, es ist mir eine ganz besondere Ehre, dich heute bei Winning Talks zu begrüßen und ich sage herzlich willkommen.
Vielen Dank für die liebe Einladung. Constanze, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und auch das ist ja ein Zufall. Also ich habe ja deine Rufnummer noch von vor einigen Jahren gespeichert und habe im Status gesehen, dass du einen Triathlon absolviert hast. Und deswegen habe ich mich bei dir gemeldet und deswegen sitzen wir eine Woche später hier. Also so ist das Leben. Vielen Dank.
Da sind wir wieder beim Thema Zufall oder kein Zufall.
Ja,
ich glaube, kaum ein Mensch ist durch die Eröffnung eines Telekom-Shops so stark in seinem Leben und seiner Karriere beeinflusst worden wie du. Du warst damals Fernmeldehandwerker und dann eröffnete in deinem Heimatort ein T-Punkt. Damals hießen die noch so. Erzähl doch mal, was ist damals passiert, als dieser T-Punkt eröffnete?
Ja, das ist die erste verrückte Geschichte in meinem Leben eigentlich. Ich bin ja gelernter Handwerker, also Fernmeldehandwerker und habe in diesem Beruf auch mein Geld verdient und habe damals 40 Kilometer südlich von Kassel gewohnt. Und als der Baubezirk, so hieß diese Einheit, die in der Kreisstadt Homberg-Efze stationiert war, in der Schließung begriffen war, also als man gesagt hat, ne, die Kabel sind jetzt alle von den Masten in die Erde gelegt worden und das Kabelfernsehen gab es damals noch, ist auch verlegt und das Personal wurde reduziert, habe ich mich auf eine Stelle beworben nach Kassel als Ausbilder, nämlich in dieser Lehrwerkstatt, wo ich damals auch gelernt habe und habe dort gearbeitet, musste also jeden Tag 40 Kilometer nach Kassel fahren, in der Fahrgemeinschaft, sehr umständlich, sehr viel Lebenszeit. Und dann eröffnete in dieser Kleinstadt Homberg-Efze ein, damals hieß das T-Punkt, heute Telekom-Shop. Und dann habe ich gedacht, Mensch, reden kannst du ganz gut, das macht Spaß. Und die haben auch Hemden an, schon richtig, die waren nicht mehr, die haben keine schmutzigen Hände. Das könntest du mal probieren. Und dann habe ich mich beworben und da bin ich dann auch gelandet. Und dann habe ich auch einige Jahre dort in meiner Heimatstadt im Laden als Verkäufer gearbeitet, ja.
Ja, spannend, dass genau so etwas dazu geführt hat, dass dieser Telekom-Shop oder der T-Punkt da eröffnet hat. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der nicht eröffnet hätte.
Wer weiß. Also das Schöne war, ich konnte mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, wir konnten ein Auto verkaufen, also hat eine Menge Vorteile gehabt. Und während der Arbeit habe ich auch festgestellt, dass mir Spaß gemacht hat, mit Menschen zu reden. Ich habe ja im Sportverein engagiert, habe Fußball gespielt. Ich kannte ganz viele Menschen und das Verkaufen ist mir durchaus leicht gefallen.
Und wenn man dann die Uhr ganz schnell vorandreht, hast du ja wirklich eine Bilderbuchkarriere gemacht bis hin zur Verkaufsleitung Deutschland, wo du ja dann wirklich auch für mehrere tausend Menschen verantwortlich warst. Erzähl doch mal, Rüdiger, wie ist das dazu gekommen? Wie schafft man sowas?
Ja, und dann kommt der nächste Zufall. Also ich war damals als Verkäufer in diesem Telekom-Shop und hatte mich damals schon, weil ich neugierig war und so auf die große, weite Welt, als Personal für die CeBIT beworben. Und das war ja alles noch, was ich jetzt erzähle, im letzten Jahrtausend, das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben die mich auch genommen dort in Hannover und dann bekam man als Personal für den Stand einen Maßanzug. Da musste man die Maße angeben. Da war ich natürlich total stolz. Ein Maßanzug war eine Sensation. Und dann habe ich 14 Tage auf der Cebit gearbeitet. Das war der Wahnsinn, im Hotel zu wohnen, wo ein Glasfahrstuhl ist und wo jemand in der Lobby Klavier spielt. Das war für mich als Junge vom Dorf die große weite Welt. Und ich war völlig begeistert von den Trainern und von rhetorischen Fähigkeiten, was man alles gelernt hat. Und dann kam eine Situation, in dem mein Kollege hatte eine Schulung in Frankfurt zum Thema ISDN. Das gibt's heute gar nicht mehr. Das ist die zarte Vorstufe von DSL und Glasfaser. Einfach um dieses Produkt kennenzulernen. Und der wurde krank. Und meine Chefin damals, Shopleiterin, die fragte mich: Rüdiger, hast du Lust oder soll ich den Platz verstreichen lassen? Sag ich: Ach nee, war auch nächste Woche Montag, sag ich, da fahre ich hin, das mache ich. Und in dieser Schulung habe ich jemanden getroffen, einen Trainer, der abends beim Bier mit mir gesessen hat, hat gesagt: Mensch, Rüdiger, du erklärst das hier so schön, du machst einen guten Eindruck, wir suchen Trainer, hast du nicht Lust? Wir haben jetzt in den nächsten Wochen Auswahlverfahren. Da habe ich dann wieder, ja, klar, ne, also was Neues machst du immer gerne, macht Spaß. Und so bin ich dann zum Auswahlverfahren nach Kleinheubach gefahren und habe dann 3 Tage ein Assessment Center gemacht. Das wow. Würde sich heute keine Firma mehr leisten. 3 Tage, heute nennt man das Quality Gate, mit wahnsinnigen Übungen. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Also ich war am Ende meiner Kräfte und ich habe das trotzdem auch bestanden. Bin genommen worden, habe dann eine lange Qualifikation gemacht, habe also immer eine Woche im Telekom-Shop gearbeitet, eine Woche Qualifikation, Verkaufstrainer, wieder eine Woche im Telekom-Shop, wieder Qualifikation. Das hat ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert. Und dann habe ich den Telekom-Shop verlassen und bin zu der Trainingseinheit der Deutschen Telekom nach Darmstadt gewechselt. Und zu meinem ersten Seminar in Berlin bin ich sonntagnachmittags aufgebrochen mit einem großen Röhrenfernseher noch und einer Kamera, wo VHS-Kassetten reingingen. Mein Golf 2 war voll bis unter das Dach und ich bin voller Aufregung da hingefahren. Und da dauerte ein Seminar noch 4 Tage, also ein Verkaufsseminar, 4 Tage.
Oh ja.
Da waren wir sogenannte Jungtrainer. Das war eine tolle Einheit, die es heute leider nicht mehr gibt. Dann bin ich in der Trainermannschaft, wurde aufgeteilt nach Telekom, nach Shop, stationärer Handel, nach Telemarketing und nach Auftragsmanagement. Und Auftragsmanagement wollte keiner machen. Das waren die Damen und Herren, die Aufträge geschrieben haben auf Papier. Also das ist ja vorne aufgenommen im Laden. Damals waren Rechner noch nicht so verbreitet.
Ja, klar.
Und hinten wurde es abgetippt und wurden die Aufträge mit Durchschlag geschrieben. Und diese Damen und Herren sollten auch mit Kunden telefonieren. Und dafür gab es die Trainer, Kommunikationstrainer, Auftragsmanagement. Und die suchten einen Teamleiter. Ich dachte, mach ich. Das war meine erste Führungserfahrung. Mit 3 Kollegen waren wir ein kleines Team, also 4 Menschen. Das war ganz interessant. Ich wurde so ein bisschen bemitleidet, weil Auftragsmanagement will keiner machen. War nicht so attraktiv. Und durch irgendeinen Zufall hat sich dann jemand gemeldet aus Troisdorf bei Bonn. Und zwar wurde zu der Zeit der stationäre Handel ausgegründet. Also wurde eine eigene GmbH gegründet für die Telekom-Shops, weil die aus der großen Telekom rausgelöst werden sollten aus verschiedenen Gründen, die alle nachvollziehbar sind. Die wollten eine Qualifikationsabteilung aufbauen und die hatten mich auch bei irgendeinem Training mal erlebt und haben gesagt, Mensch, der kann das wahrscheinlich. Und dann bin ich nach Troisdorf gegangen und habe dort eine kleine Qualifikationsabteilung aufgebaut und habe einen Kollegen, den ich in der Trainermannschaft hatte, mitgenommen, weil der aus dem Rheinland kam auch, hat sich angeboten. Und dann haben wir die Mannschaft aufgebaut und dann war ich mal zwischendurch für ein Jahr verantwortlich für den T-Punkt Business, gab es damals. Das waren große Telekom-Shops in Industriegebieten für Geschäftskunden. Die hatten schon einen eigenen Seminarraum, da wurden Seminare gemacht. Die hatten auch einen Verkaufsraum und die hatten ein kleines Callcenter, um in ihrer Gegend und Region Kunden anzurufen. Und dann kam ein ganz großer Tag in meinem Leben, ein Mittwochabend, als das Telefon klingelte in Troisdorf und mein damaliger Chef mich anrief, der Geschäftsführer Vertrieb dieser Telekom-Shops: Na Rüdiger, komm mal rüber. Wenn du mal Zeit hast, lass uns mal reden. Und zwar abends 19:30. Und dann sagt er: Wie geht's dir denn? So, hast du dich eingelebt? Und da sage ich: Du hast mich jetzt nicht hier angerufen, um 19:30, um mich zu fragen, wie es mir geht. Und dann sagt er: Nee, ich habe eine Entscheidung getroffen, du übernimmst den Norden. Und damals gab es in Deutschland acht Regionen. Und dann sage ich, der Norden, sage ich, welches Verkaufsgebiet? Und dann, nein, nicht Verkaufsgebiet, du wirst Regionalleiter. Und dann war ich vom Donner gerührt, also ich war sprachlos. Natürlich, dann habe ich gleich meine Frau angerufen, wie das gleiche Spiel, ne? Und meinte, ich soll das machen. Und meine Frau hat immer gesagt, ja, wenn du das möchtest und wenn dein Herz dafür schlägt, dann mach das. Wenn ich das glücklich mache, kriegen wir alles hin.
Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du warst Teamleiter mit, wie viele Leute waren das? 5 Leute? Und dann kommt der Anruf, das Gespräch. Und das war ja dann eine Verantwortung für gleich ein paar hundert Leute.
Ja, das waren damals der Norden, das waren, ich müsste jetzt, 450 Menschen.
Wow, ja.
Und die wurden aber dann ein paar Wochen später, so war schon geplant, und 3 Monate später mit dem Nordosten, mit dem Nordwesten zusammengelegt. Und dann waren das, hast du in so einer Region 800 Menschen gehabt fast. Das war schon richtig groß und da habe ich auch riesen Respekt vor gehabt. Also, aber ich hatte das große Glück, dass ich mit einer Trainerausbildung im Rücken kam. Deswegen hatte ich Struktur, das Formulieren von Zielen kommunikativ, das freie Reden vor Menschen war schon ganz gut ausgebildet bei mir. Mhm. Das hat mir auch Spaß gemacht und Freude gemacht. Und dann habe ich am Donnerstag mein Vorstellungsgespräch bei dem Sprecher der Geschäftsführung gehabt. Das hat eine Stunde gedauert. Hab am Freitag mich von meinen Leuten in Troisdorf verabschiedet, hab mein Büro ausgeräumt, hab meine Wohnung, die ich gerade neu eingerichtet hatte mit meiner Frau zusammen, das Wochenende vorher waren wir noch da, dem damaligen Geschäftsführer Vertrieb weitergegeben und meine Möbel verkauft. War alles neu.
Unglaublich.
Und bin dann am Montagmorgen nach Hamburg gefahren. Und in Hamburg angekommen, habe ich 2 Tage Einarbeitungszeit gehabt. Das ist der nächste Wahnsinn, der damals so stattgefunden hat. Und dann ist der damalige Regionalleiter war weg. Und ich war nach 2 Tagen alleine. Mit meinem Trainerwissen, mit meinem schlauen Referentenwissen, ich konnte kein Monitoring so ganz richtig lesen, habe dann Gott sei Dank meinen kollegialen Freund, und heute sind wir noch sehr eng befreundet, Christian Meyer kennengelernt, der damals Assistent war und die Region kannte. Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich diese Aufgabe nicht hingekriegt. Da wäre ich wahrscheinlich gescheitert. Zumal, man sagt den Norddeutschen ja immer voraus, die sind sehr zurückhaltend Fremden gegenüber. Und jetzt kam der 2 Meter große Rüdiger Zinn mit seiner tiefen Stimme aus der Zentrale. Und alle dachten, der räumt jetzt hier richtig auf. Jetzt gibt's richtig Ärger. Ne? Also das war keine Liebe auf den ersten Blick. Aber ich darf, wenn ich das vorwegnehmen darf, eine große Liebe auf den 2., 3. und 4. Blick.
Ja, darfst du gerne vorwegnehmen. Das hört sich auch schön an.
Die Region Nord, genau so. Und dann war ich plötzlich Regionalleiter der Region Nord. Und die waren auf dem letzten Platz immer im Ranking, was Absatzzahlen anbetrifft. Damals waren die Telekom-Shops ein Absatzvertriebskanal, ne, eine Absatzmaschine, nannte man das damals. Weil natürlich ein Riesengeschäft Mobilfunk war, ein Riesengeschäft Festnetz, ne, DSL kam so langsam auf. Wir hatten ganz fürchterlich viele Kunden. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das größte Problem, was wir hatten, waren die Kundenschlangen. Wir hatten zu wenig Personal und viel zu viele Kunden, die wir nicht richtig durchberaten konnten. Und dadurch waren Kunden unzufrieden. Also Kundenzufriedenheit war schwierig, ein sehr schwieriges Thema. Einige erinnern sich, zu dieser Zeit gab es noch so lustige, lustige Fernsehsendungen wie die Deutsche Telekom mit unzufriedenen Kunden und Pannen, die die Telekom hatte. Und ich hatte sogar Kollegen, die, wenn sie nach ihrem Beruf gefragt wurden, ihren Arbeitgeber nicht genannt haben, weil sie sich geschämt haben. Das war so eine bittere Zeit.
Ja, das glaube ich, weil dann die Parolen auch losgingen. Ja. Wobei, das ist teilweise heute, glaube ich, noch so.
Ja, weil ich immer gerne sage, wo ich gearbeitet habe. Ich bin nach wie vor auch heute noch Telekom-Fan, wirklich Telekom-Fan. Und auch meine gesamte Familie, Verwandtschaft, alles Magenta. Das ist mir wichtig. Ich finde, das ist wichtig, dass man das Trikot, was man trägt, gerne anzieht.
Das kann ich total nachvollziehen. Vielleicht kurzer Schwenk. Es gibt ja wirklich auch einige, die von der Telekom zur Konkurrenz wechseln, zu Vodafone etc. Das ist, glaube ich, auch eine Philosophiefrage, die man für sich selbst beantworten muss. Ne? Ist es die Firma? Ist es die Aufgabe?
Ja, es ist oft, ist es auch finanziell getrieben, glaube ich. Ja? Oder es gibt auch Menschen, die enttäuscht wurden in so einer Firma. Ja, die Deutsche Telekom hat heute noch, ich schätze mal, um die 100.000 Mitarbeiter in Deutschland. Das sind ja nicht alles tolle Superleute. Oder von Regelungen oder vergessen wurden. Oder vielleicht Es gibt ja so eine Regel, was man sagen kann, Menschen gehen zu einer Firma angezogen von dem Brand. Also du gehst ja zu Porsche, zu BMW, zur Deutschen Telekom übrigens, die wertvollste Marke, die Telekom, wie wir jetzt wissen, und verlassen dann ihre Führungskräfte. Ja. Wobei wir gleich zum Thema kommen.
Oh ja, das stimmt. Ja,
also viele gehen auch, weil sie enttäuscht werden von ihren Führungskräften, von den Führungspersönlichkeiten, und wechseln dann die Firma aus unterschiedlichsten Gründen. Persönlich habe das nie in Betracht gezogen. Für mich war auch, ich habe das auch jetzt nicht wegen dem Geld, das will ich nicht sagen. Natürlich ist Geld wichtig. Ne? Jeder verdient gerne Geld und jeder verdient auch gerne mehr. Aber es ist bei weitem nicht der Grund und Motivationsfaktor, der so überall durch die Medien wabert. Also Geld ist bei weitem nicht alles.
Ja, absolut. Manche müssen das erst schmerzlich feststellen, dass das am Ende so ist. Was ich bei dir, Rüdiger, rausgehört habe, du hast gesagt, Menschen gehen dann wieder wegen Führungskräften. Du bist von vielen Führungskräften immer wieder in neue Positionen geholt, gelockt worden. Und da waren wir ja eben stehen geblieben. Dein Chef, der dir wohl sehr zugetraut hat, vielleicht wusste der auch schon, dass du dahinter die 1000 Leute führen wirst, 3 Tage später, hat dich dann in den Norden geholt. Dort warst du dann einige Zeit. Und wie ging es dann weiter, dass du dann wirklich dieser Chef von so vielen 1000 Leuten wurdest und das dann über so viele Jahre? Wie ging es weiter?
Ja, ich war dann 4-5 Jahre in der Region Nord und bin dann für einen ganz kurzen Zeitraum in die Region West beordert worden, weil es da auch die eine oder anderen Schwierigkeiten gab. Das war aber nur ein halbes Jahr. Dann baute man in der Zentrale um und hat gesagt, also diese Verantwortung für die Außenorganisation, so ein seltsames Wort für eine Organisation, die Menschen beschreibt, gab es einen Verantwortlichen für das operative Geschäft, für die Außenorganisation, und der hat auch die Vertriebssteuerung, das Marketing und alles verantwortet. Und das war dann zu viel von den Themen und hat das geteilt und hat gesagt, wir wollen jemanden haben, der die Produkte der Organisation, die sie verkauft, auf die Rampe stellt. Das war so die Schnittstelle, so wurde das damals beschrieben. Und der Rüdiger mit seinen Leuten nimmt diese Produkte von der Rampe und verkauft sie. Und deswegen hat man dann so eine Doppelspitze kreiert und ich habe dann das operative Geschäft, weil ich Regionalleiter war und mich damit auskannte, und bin dann sozusagen der Chef meiner damaligen Kollegen geworden. Ist auch eine interessante Erfahrung, die man dann so macht. Es waren ja Regionalleiter da, die diesen Job schon länger gemacht haben als ich.
Genau, das glaube ich. War das eher herausfordernd für dich oder war das schnell okay, dass du dann sozusagen der Chef von deinen Kollegen wurdest?
Ach, für mich war das schnell okay. Und für die Jungs und Mädels auch, glaube ich, weil wenn man dem nicht so viel Bedeutung beimisst, ne, wenn man Dinge, wenn man sagt, ja, das ist jetzt so entschieden, der macht das, der will das machen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn du natürlich dorthin gehst und sagst, pass mal auf, Leute, bisher waren wir Freunde, jetzt bin ich euer Chef und jetzt ändert sich vieles. Das wäre jetzt kein guter Anfang. Also die Geschichte ist ja immer dann gut oder wird immer dann gut, wenn es dir gelingt, die Menschen für eine gemeinsame Richtung zu begeistern.
Ja, klar. Kannst du dich da noch erinnern, wie du sie sozusagen mitgenommen hast, dass dir das gut gelungen ist? Weiß nicht, ob es da auch so Sätze gab, so wie man es machen sollte, statt wie man es nicht machen sollte?
Ja, die Zeit war damals schon anders als heute, sehr schnelllebig. Also es gab keine langen Einarbeitungszeiten. Das war das Jahr 2007 übrigens, da erinnere ich mich sehr genau dran, weil 6 Wochen, nachdem ich in Bonn diese Rolle übernommen habe, die dann sich Verkaufsleiter Deutschland nannte, was ein Begriff, ne? Also ist das iPhone nach Deutschland gekommen. Also 6 Wochen später habe ich mit meinen Leuten in Köln gestanden, in der Schildergasse, nachts um 12, die Straßen voll, die Fußgängerzone voll, wir haben Wolldecken verteilt, war im September und heißen Tee und haben die ersten iPhones nachts um 12:01 ging das erste iPhone über die Theke. Also das war ja ein Erfolg, für den ich nichts konnte. Das ist geschickt verhandelt worden.
Da war er wieder, der Zufall, Rüdiger. Irgendwie komisch, dass bei dir immer so die Zufälle sind.
Da war er wieder, der Zufall, genau. Also da haben wir tausende von Geräten verkauft. Das war ein Wahnsinn, also das war irre. Und mit solchen Aktionen hat sich das Image der Deutschen Telekom auch immer weiter verbessert. Heute erinnert sich niemand mehr an diese schwierige Zeit damals. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen beitragen durfte, aus dieser ehemaligen Deutschen Post über die dann bei der Privatisierung viele gelacht haben, eine heute stolze und strahlende Deutsche Telekom geworden ist. Da hefte ich mir so ein ganz kleines Federchen ans Revier, aber mit mir natürlich auch alle Menschen, mit denen ich das gemeinsam gemacht habe. Es war eine tolle Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Und auch wieder das Thema, dass zu viele Kunden angestanden haben, sogar Wolldecken verteilt wurden, weil die da auf der Straße übernachtet haben, um das erste iPhone zu ergattern.
Ja, ich glaube, was man daraus lernen kann, du hast das eben gerade auch gesagt, Erfolge reklamieren Menschen oft für sich und ihr Verhalten. Also ich habe die herbeigeführt, weil ich eine tolle Idee hatte, weil ich sie toll umgesetzt habe, weil ich das so klasse gemacht habe. Viele Erfolge sind einfach Zufall. Ja, dass du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und triffst dann auch noch die richtige Entscheidung oder verhältst dich richtig, dann kannst du den Erfolg im Grunde nicht mehr aufhalten.
Ja.
Ja, wenn du das erkennst, ne? Wenn du sagst, ach du lieber Gott, bei all der Arbeit und ich bin gerade angekommen und ich habe noch gar nicht richtig, wie ich hier zurechtkomme, habe noch gar keinen Plan und jetzt soll ich auch noch iPhones verkaufen. Ja, oder ob du hingehst und sagst, Leute, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin Teil einer fast historischen Aktion. Ich weiß noch, als ich das iPhone damals, bevor es verkauft wurde, durften wir das ja mal als Führungskräfte in die Hand nehmen und drauf gucken. Und es hatte eine Glasscheibe. Ja, und ich kannte ja nur BlackBerry. Und hatte gar keine, das kauft doch kein Mensch, Leute. Das hat nur mal eine Taste. Das hat gar keine Tastatur. Das war für mich, typisch Amerika. Ja, das wird hier in Deutschland nicht funktionieren. Ja, und dann war das wir müssen jetzt über iPhone nicht mehr reden.
Ja.
Fast 20 Jahre danach, ne? Damals wurde aus dem Handy das Smartphone. Ja, und das war eine Sensation. Und ich habe das damals nicht richtig eingeschätzt. Aber ich habe gedacht, wenn ich dabei sein darf, der Wahnsinn, verrückt.
Du hast den Zufall oder die Chance, wie auch immer man es beschreiben will, richtig eingeschätzt und was Positives draus gemacht.
Ja, was Positives draus gemacht. Das iPhone kam dann, lief auch. Natürlich haben alle gedacht, du verkaufst jetzt jeden Tag 20.000 Stück davon. Es gelingt natürlich nicht. Aber es hat einfach mal eine Riesenfreude, so anzufangen und mit so einem Erfolg auch einzusteigen, ist natürlich ein Vorteil. Ja, das ist eine tolle Sache. Und um nochmal zurückzukommen zu der Frage, wie gehst du eigentlich damit, bist du damit umgegangen, dass Kollegen, mit denen du befreundet bist, dann plötzlich deine Mitarbeiter wurden. Na, das ist erstmal eine Sache der, lass uns drüber reden. Ja, wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Wie wollen wir das machen? Und natürlich geht man freundschaftlich damit um. Man bleibt bei dem Du, man nimmt sich in den Arm, man erzählt auch weiterhin private Geschichten. Und dennoch geht's darum, dass man gemeinsam Ziele zu erreichen hat und Geld zu verdienen hat. Ne? Das ist nun mal, wir sind ja nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder um nichts Negatives über die Feuerwehr zu sagen, ist total wichtig und gut. Oder bei so einer Selbsthilfeorganisation, das ist ein Unternehmen, das muss am Ende des Tages und Jahres Geld abliefern, ja, und Ziele erreichen. Ne? Das muss etwas unternehmen. Deswegen heißt das Unternehmen ja so. Und das ist eine Zweckgemeinschaft, die man hat. Und wenn man sich darüber im Klaren ist und wenn man anständig miteinander umgeht und wenn man auch offen ist, wenn du das Glück hast und hast Leute um dich rum, Menschen um dich rum, die dir ihre Meinung und die Wahrheit sagen, auch was ihnen nicht gefällt, dann hast du großes Glück.
Ja. Das sehe ich ganz genauso. Es ist doch am Ende die Kombination aus Klarheit, wirklich klar zu sein, was man will, was die Ziele sind etc. und trotzdem diese Menschlichkeit und diese Wertschätzung an den Tag zu legen, finde ich immer.
Ja, du darfst ja Kritik üben, du musst auch kritische Dinge benennen und ein Kollege hat immer mal gesagt, die Sau muss auf den Tisch. Ja, damit man das Problem richtig benennt. Aber das alles auf einer Basis von einer menschlichen Wertschätzung und auch, da darf auch menschliche Nähe sein. Selbst wenn es mal nicht funktioniert, ich habe schon mich von Menschen getrennt, die ich menschlich sehr gemocht habe und mit denen ich heute noch telefoniere. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir haben in der Situation einfach nicht zusammengepasst. Und das ist nicht die Schuld dessen, der dann geht. Das ist auch meine Schuld. Ich trage da eine mit. Ich habe es nicht hingekriegt, dass ich ihn für die Sache begeistern konnte. Natürlich sind Menschen enttäuscht, wenn man über Trennungen redet aber ein paar Wochen, ein paar Monate oder Jahre später habe ich oft die Erfahrung gemacht, haben die gesagt, weißt du, Kollege, das ist gut, dass wir das damals so gemacht haben.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch nie so richtig wohl gefühlt dabei. Und wenn du mich nicht geschubst hättest, ach, ich weiß nicht, also... Aber das funktioniert nur dann, wenn man das auf einer vernünftigen menschlichen Basis macht.
Weißt du, was ich so denke? Die wenigsten Chefs hören das hinterher von den Leuten, die sie mal sozusagen vor die Tür gesetzt haben, weil sie es nicht hinkriegen, dass man danach wieder irgendwann miteinander redet. Und das ist auch wieder Zufall oder deine Führungsphilosophie, dass die Leute hinterher dir gegenüber das eingestehen. Das ist großartig.
Also ich finde wichtig, wenn wir, also das Thema Trennungsgespräche, das ist ja schon wieder ein eigenes Thema.
Das machen wir nochmal.
Da kann man ein Teil der Kommunikation, ne, wie ich jetzt damit umgehen würde, was ich da erlebt habe. Ich muss auch dazu sagen, wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, ich habe auch ausreichend viel falsch gemacht. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe jetzt so viel mehr richtig gemacht als andere. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch sagt. Ich kann ja auch von vielen Fehlern berichten, die ich gemacht habe. Also das gehört dazu.
Absolut, absolut. Kommen wir nochmal zurück. Du warst jetzt ja über 10 Jahre dann in dieser Verkaufsleiterposition. Was war es, was dich morgens über so einen langen Zeitraum hat aufstehen lassen? Was war die Begeisterung, die bei dir war? Was war das eigentlich, dass du das so lange gemacht hast, Rüdiger?
Die Menschen. Also eindeutig die Menschen. Ich habe die Antwort schon im Kopf gehabt, gerade als du noch nicht fertig warst mit der Frage.
Und du warst so höflich und hast mich ausreden lassen.
Weil ich gedacht habe, ich habe ein Gefühl, dass jetzt kommt. Die Menschen, eindeutig. Und zwar meine Leute. Also Verkäuferinnen, Verkäufer, meine Führungsmannschaft, meine Kollegen, mit denen ich arbeiten durfte, meine Chefinnen und Chefs, mit denen ich arbeiten durfte. Jetzt muss man immer sehr sauber formulieren oder fein formulieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe 1000 Leute unter mir. Ja, so, das ist, finde ich, das Wort tut schon weh. Also ich habe immer, ein ehemaliger Chef von mir hat mal gesagt, ich habe gar keinen Unter mir, sind alles Kollegen, und so sehe ich das auch, das sind alles Kollegen von mir. Und wenn du in einem Team, und wir haben ja, deswegen sitzen wir ja heute auch hier, weil du ja auch eine Kollegin von mir warst und wir jede Woche unseren Termin hatten und über Probleme oder Themen gesprochen haben, die entweder du für mich regeln durftest oder ich für dich regeln durfte oder wir sie gemeinsam geregelt haben. Und das sind Dinge, weißt du, wenn ich mich heute erinnere, dann sagen die Leute immer, wie bist du denn mit dem Druck umgegangen? Ja, wie kannst du denn jeden Tag die Zahlen erreichen und so? Und ich habe gesagt, ich habe den Druck nie gespürt, weil ich immer der Überzeugung war, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, kriege ich das hin. Es gibt natürlich Ziele, wenn jemand sagt, du musst jetzt die Hälfte des Personals abgeben und 30% mehr verkaufen, dann sagst du, nee, das geht natürlich nicht. Aber wenn das Ziel annehmbar ist, wenn du sagst, es wird eng und schwierig, aber es könnte gehen, also in unserem Falle, ne, wir reduzieren Personalkosten, ja, wie kriegen wir das hin, an welchen Schrauben können wir drehen, dann guckst du und sagst, wir haben das immer hingekriegt, das geht immer, wenn jeder an seiner Schraube dreht. Und das war für mich immer ein schönes Erlebnis, die Ziele zu erreichen, aber auch zu wissen, wir kriegen das hin.
Ja.
Ja, wir kriegen das hin. Ich bin da immer gerne hingegangen, und damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet, die Menschen. Also das ist eindeutig und klar.
Ja, und auch interessant, dass du erzählst, dass du den Druck im Grunde komplett verteilt hast auf alle Menschen, oder so habe ich es zumindest verstanden, weil es gemeinsame Sache war und du wusstest, du kannst dich auf die Menschen verlassen, und deswegen fühlt es sich dann wiederum leichter an.
Ja, ich habe, es gibt da auch auch Kollegen auch von anderen Firmen, mit denen wir damals zu tun hatten, wo du gemerkt hast, dass der Druck auf den Schultern lastet. Ich glaube, das hat was dann mit der Persönlichkeit zu tun, mit was bin ich für ein Mensch. Und ich bin so ein Mensch, ich kann ein Problem oder Ärger, da regt sich meine Frau immer drüber auf, ich tue das abends in die Schublade, leg mich ins Bett und schlafe und morgens hole ich das wieder raus. Das funktioniert übrigens nicht bei jedem Problem. Ne? Also es gibt durchaus auch Dinge, wo du sagst, da habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen. Aber alles, was das betroffen hat, jetzt Arbeit, Erreichen von Zielen, schwierige Gespräche am nächsten Tag, schwierige, knifflige Termine, das hat mich immer gut schlafen lassen. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass du ausgeruht und ausgeschlafen an diese Themen rangehst. Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Das ist ein Riesenvorteil. Und wir haben jetzt über Menschen gesprochen, wenn du zurückblickst. Du hast ja auch einige Führungspersönlichkeiten genannt, die dich gefördert haben, die dich in Positionen gebracht haben. Gab es eine Person oder mehrere Personen, die dich besonders geprägt haben in dem, wer du geworden bist, in dem, was du gemacht hast? Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Also ich glaube, geprägt haben mich viele, also Chefs und Chefin, wo du dir einiges abgucken kannst, auch Kollegen, von denen ich mir viel abgeschaut habe, aber gar nicht bewusst, dass ich jetzt sage, ich gucke jetzt hin, was macht der da und wie geht der damit um, sondern dann, das gefällt mir, was der hier macht. Oder der Satz, den finde ich interessant, weil man sagt ja immer, der Rüdiger hat immer so viel Sprüche gehabt, ne? Der hat so viel immer einen Spruch gehabt. Das sind alles Sätze und Aussagen, die ich mal irgendwo gehört habe und die mal jemand und sagt, jo, das hört sich gut an, das ist... Da ist was Wahres dran. Die habe ich mir dann zu eigen gemacht. Also wer mir am allermeisten zugetraut hat, war, glaube ich, ich habe ja gesagt, damals der Geschäftsführer Roland Angst, der mich auch danach viele Jahre begleitet hat, zu dem ich heute noch Kontakt habe. Das ist, hat einfach menschlich sowas von gepasst. Und so ist ein alter Fußballer, ich bin auch ein alter Fußballer, Sportler. Und der hat mich, glaube ich, in einigen Präsentationen gesehen, die ich in diesem Vertriebsführungskreis machen durfte, als Qualifizierer. Dieses Qualifikationsprogramm des kommenden Jahres vorgestellt habe und Fragen beantwortet habe, hat er wahrscheinlich gedacht, der macht einen guten Eindruck, der hat eine ganz gute Persönlichkeit, vielleicht kann der das. Wenn dir das keiner zutraut, wenn du diese Chance nicht kriegst, dann wirst du diesen Weg auch nicht gehen. Und das war der größte Sprung. Von daher, wenn ich mich jetzt für jemanden entscheiden müsste, würde ich ihn nehmen.
Ja, und du sagtest, dass dieser Roland Angst in dir auch etwas gesehen hat, was du vielleicht selber noch gar nicht wusstest, dass es da ist oder vielleicht auch doch. Und später warst du ja selber in der Position, Potenziale in Menschen zu sehen. Woran hast du erkannt, dass jemand Potenzial hat und dass es sich für dich lohnt, in diese Person zu investieren oder sie vielleicht auch auf Positionen zu heben, die vielleicht auch noch eine Nummer groß waren?
An dem, was sie tun, was ich beobachten konnte und erlebt habe. Also mir ist nicht so wichtig, was Menschen sagen. Mir ist wichtig, was Menschen tun, wie sie sich verhalten. Ja, sind sie engagiert? Sind sie pünktlich bei Terminen? Sind sie vorbereitet? Ne? Also legen sie Wert auf ihr Äußeres? Also das hat ja auch eine Frage von Kommunikation, ne? Mit Kommunikation, also Vorbereitung. Wie gehen sie mit Problemen und Widerständen um? Also kommen sie gleich zu dir und sagen, ich geht nicht oder ich kann das nicht oder probieren sie das erstmal oder fragen sie oder tauschen sich mit dir aus? Also was sie tun, das ist für mich das Entscheidende. Was Menschen sagen, ist nicht so wichtig. Ich habe so viele Menschen getroffen in meinem Leben, die viel geredet haben, aber am Ende musst du halt was auf dem Zettel haben, sonst wird es schwierig.
Ja, nachvollziehbar.
Ja.
Und es gibt ja die Menschen, so wie du, die Chancen gesehen haben, sie vielleicht als Zufall betitelt haben, aber zumindest die Zufälle ermöglicht haben und dann auch zugegriffen haben. Was würdest du sagen, unterscheidet Menschen von denen, die Chancen ergreifen und denen, die Chancen nicht ergreifen und sie vielleicht auch gar nicht erst sehen? Was würdest du sagen, ist da der entscheidende Unterschied?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also warum die nicht sehen? Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich das immer als Chance wahrgenommen habe und gedacht habe, das ist meine Chance, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern ich bin neugierig, habe gerne neue Dinge getan und ich war ganz am Anfang meiner Zeit sehr neugierig auf die große, weite Welt. Da würde ich aber heute auch Leuten sagen, bremst es mal ein bisschen aus, weil den Preis dafür habe natürlich nicht ich bezahlt, über all das, was wir reden. Erstens kriegst du das nie alleine hin. Also es liegt ja nicht daran, dass ich bin ja nicht Verkaufsleiter Deutschland geworden, weil ich so toll bin und weil ich so gut bin, sondern weil ich ein paar Eigenschaften habe, die jemand gemerkt hat und gefördert hat. Aber sag mal, wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte, wenn meine Frau mir nicht so viel abgenommen hätte, wenn ich nicht Kollegen gehabt hätte, die mir geholfen hätten. Also es gibt ja Menschen, die können sich durch ihr Verhalten fördern. Es gibt auch welche, die können dich bremsen, je nachdem. Das ist keine persönliche Einzelleistung. Es ist hilfreich und wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, denen du vertraust, die es gut mit dir meinen und die dich unterstützen. Also ich habe ja als Beispiel immer auch gesagt, ne, ich verdiene das Geld nicht, wir verdienen das zu meiner Frau. Also das ist immer, das kannst du nicht alleine hinkriegen.
Also das finde ich stark, dass du das so gesagt hast.
Ja, auch Kollegen Christian Meyer, der mir geholfen hat, der damals in Hamburg wollte, der weg. Weil er gesagt hat, ich habe jetzt hier den vierten Chef in 2 Jahren und wir sind immer Letzter. Und er hat gesagt, Herr Meier, dann haben wir uns noch gesiezt. Ich habe gewusst, wenn ich den verliere, da bin ich hier hoffnungslos verloren, weil ich gedacht habe, das ist so ein Mensch, dem kannst du vertrauen. Und dann hat er zu mir tatsächlich abends im Büro, ich weiß es noch wie heute, gesagt, mit einer kleinen Träne im Auge, erzählen, ich mach das, ich bleib da, aber ich möchte nicht mehr Letzter sein.
Oh,
und das? Dann ich habe eben gesagt, was Menschen sagen, ist nicht so wichtig, wie er es gesagt hat. Wenn du diese Stimme hören würdest heute, habe ich gesagt, der meint's ernst. Der meint's ernst, an den glaube ich. Und das war für mich wichtig.
Und beeindruckend, weil du den Mann zu dem Zeitpunkt ja nur kurz kanntest.
Ja.
Einen Tag, zwei Tage oder ein paar Tage?
Ja, ein paar Tage, ne? Und das auch halt nur beruflich, ne? Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Gefühl, wo man sagt, hör mal ein bisschen auf deinen Bauch.
Mhm.
Also es ist, Führung und Umgang mit Menschen ist keine Mathematikaufgabe, ne? Dass du kannst auch viele Dinge studieren, du kannst auch viele Sachen lernen, aber so ein Bauchgefühl, ein Feeling zu kriegen und zu sagen, machen wir es oder machen wir es nicht. Das ist wie Kaufentscheidungen finden immer im Bauch statt und werden im Kopf realisiert. Also jeder, der mir sagt, Geld ist der entscheidende Kaufaktor, mit dem würde ich nochmal einen Podcast machen, weil das ist definitiv nicht so.
Ja, großartig. Und du hast ja auch mal gesagt, nicht der Titel entscheidet, ob jemand Führungskraft ist, sondern der Mitarbeiter. Was war es wohl, was der Christian Meyer, ich nehme jetzt mal das Beispiel, in dir gesehen hat, was ihn dazu ermutigt hat, zu sagen, okay, ich bleibe?
Ich glaube, der hat gespürt, dass ich fest entschlossen war, also Hamburg ist ja sowieso eine Sensationsstadt. Wenn du da hinkommst, das ist ja Wahnsinn, wie schön diese Stadt ist. Und dass ich gedacht habe, ich möchte dem Roland Angst beweisen, dass er mich zurecht hierher geschickt hat, dass ich das kann. Ich glaube, es gab noch mehr Chefs im Nachgang. Wir hatten einen gemeinsamen, der hätte mich nie anschreien brauchen oder unter Druck setzen. Der hat mich einfach mit seiner Anwesenheit und seiner Persönlichkeit unter Druck gesetzt. Ja, wenn der dir die Hand auf die Schulter gelegt hat, gesagt, ne, ich vertraue Ihnen, dann hast du für den gearbeitet. Du wolltest den nicht enttäuschen, weil du gewusst hast, das sind einfach feine und tolle Menschen und da kannst du so viel von lernen und die lassen dich auch nicht beim ersten Fehler fallen. Also Angst ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Verhinderer von Erfolg. Also Angst ist das Schlimmste, was du verbreiten kannst. Und dieses Vertrauen, wenn du weißt, der Roland hat mich dahin geschickt, weil er mir das zutraut, dann will ich den nicht enttäuschen. Und das war Motivationsfaktor 1, 2 und 3. Und 4 wahrscheinlich auch noch.
Ja,
was ich habe den nie gefragt, wie viel Geld ich dafür kriege. Das habe ich denen, dann habe ich immer gesagt, also das ist schon, da müssen wir über Geld reden. Sag ich, aber du bist ein fairer Mensch, du weißt, was meine Kollegen verdienen und dann mach das mal. Werden jetzt Leute, die das hören, sagen, ja, ist der irre, hat er so viel Geld verdient. Das war für mich nicht der erste Punkt. Wirklich nicht. Sondern das zu machen, so eine Chance zu haben und alles Weitere wird sich daraus ergeben. So habe ich da drauf geguckt. Also so ging es mir damals. Meine Motivation war, die Leute, die dir das zutrauen und die dich unterstützen, nicht zu enttäuschen.
Also ich höre so viel raus, dass man durch Kommunikation Menschen um sich scharen kann, aber vor allem auch durch Taten, ja?
Ich habe die Frage gar nicht richtig beantwortet, ne? Also woran merke ich das eigentlich? Ich möchte dir 2 Beispiele sagen, woran ich merke, dass ich eine Führungspersönlichkeit war. Führungskraft ist und Persönlichkeit sind nochmal für mich 2 kleine unterschiedliche Dinge. Unser Sohn ist ja auch bei der Telekom und war verantwortlich für die Eröffnung, die kommunikative Verantwortung für die Eröffnung eines Telekom-Shops in Hamburg, der größte in Europa übrigens. Und da war ich mit eingeladen. Ne? Papa, komm mal da hin, guck das mal an. Und da bin ich mit meiner Frau hingefahren und dann kamen Menschen zu mir, Verkäufer unter anderem, die haben mir die Hand gegeben und gesagt, Mensch, Schätzchen, wir haben uns 5 Jahre nicht gesehen. Erinnern Sie sich noch an damals? Sie haben mal, da habe ich mich verabschiedet bei Ihnen, weil ich zum Boxtraining wollte und da haben Sie mir den Arm zusammengedrückt hier oben. Meine Kollegen haben gedacht, Sie würden mir was tun. Ich muss dazu sagen, ja, mich sehen die Menschen jetzt nicht, mich hören sie nur. Ich bin 2 Meter groß und habe eine tiefe Stimme. Und einige sagen, ich habe auch einen ernsten Blick. Und oder die sagen, wissen Sie noch, Sie haben mir damals iPhones besorgt, weil Sie gesagt haben, war ich noch Shopleiter in Bergedorf, meine ich. Und dann haben sie den Shop besucht und dann haben sie mich gefragt, ob ich einen Wunsch habe. Und gesagt, ja, ich brauche iPhones. Und dann haben sie mal telefoniert und am nächsten Tag kamen iPhones. Vergesse ich nie. Also solche Geschichten, wenn Leute zu dir kommen, Jahre später sich an dich erinnern und sie haben keine Führungsbeziehung mehr zu dir, dann sagst du, oh, das war schon echt eine gute Zeit. Das war schon, da hast du schon das eine oder andere richtig gemacht. Sowas freut mich total. Woran merkst du das, wenn du beispielsweise im Jahresendgeschäft dir damals, ich springe nochmal zurück in die Zeit Verkaufsleiter Deutschland, bei einem Produkt ein paar tausend Stück gefehlt haben, um die Jahresziele zu erreichen. Und ich habe meine Regionalleiterinnen und Regionalleiter zusammengeholt oder wir haben einen Call gemacht. Sag, pass mal auf, Leute, wir haben hier ein riesengroßes Problem. Wir müssen da jetzt anpacken. Was braucht ihr dafür? Ja, wir wollen einen kleinen Wettbewerb machen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir brauchen dies und jenes. Vielleicht besorge ich euch. Macht ihr euch mal Gedanken, wie wir das hinkriegen. Und wenn wir solche Ziele erreicht haben, wenn es gelungen ist in wenigen Tagen, und dafür war die damalige Shop-Organisation bekannt, dass wir unheimlich schnell angesprungen sind und dass wir unheimlich schnell Dinge umgesetzt haben und einige kennen den als heute noch, wir sind dann gut, wenn alle zur gleichen Zeit das Gleiche tun. Ja, dass wir am gleichen Thema arbeiten und das meine ich, das ist, früher hat man das Exekution genannt, Exekutionsstärke, also Umsetzungsstärke. Wenn das funktioniert, wenn du dann 3 Tage später siehst, guck mal, die Zahlen gehen hoch, verrückt. Die machen fast alle mit. Das ist ja die Kunst, große Organisationen zu führen, Leistungslücken schließen. Ja, also die Differenz zwischen schwach und gut so zusammenzufahren, dass die Gesamtleistung nach oben geht. Mehr ist es nicht.
Hört sich ganz simpel an, Rüdiger. Ja. Doch schwierig in der Umsetzung, wenn man es nicht gut kann.
Ja, wenn man gut können, tust du es dann, glaube ich, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast. So ein Satz von mir heißt, jeder Chef oder Chefin hat spätestens nach einem Jahr das Team, was sie verdient.
Ja.
Also Zeit, dir die Leute anzugucken und dir zusammenzustellen. Und wenn du die richtigen Leute hast, das ist die Grundvoraussetzung, finde ich, wenn du die Menschen mit der richtigen Einstellung hast. Ein ehemaliger Verkaufsleiter, den ich kennengelernt habe, gibt so viele lustige Geschichten, der ist schon lange, lange, lange im Ruhestand, der war damals schon über 60. Der hat gesagt, Herr Zinn, der Mensch besteht zu 80% aus Wasser, der Rest ist Einstellung. Ja. Und das ist so ein Satz, kann man drüber grinsen, aber der hat auch so gearbeitet. Viel verkaufen kannst du lernen, aber die Lust auf Menschen, Menschen anzusprechen, das kannst du nicht lernen. Also es gibt Fähigkeiten, die kannst du lernen, aber Einstellung, Verhalten oder das ist schwierig zu lernen.
Der Satz ist wirklich großartig. Der Mensch besteht zu 80% aus Wasser und zu 20% aus Einstellung.
Das war übrigens so eine Kanone, wo wir gerade bei Führung sind. Der hat nach ein paar Wochen zu mir gesagt, der war damals schon 63. Ja? Uwe Höfer übrigens von Osnabrück. Sagte, also jetzt, was ich Ihnen sagen will, donnerstags um 16.30 Uhr ist schwierig. Da spiele ich immer Tennis, wenn Sie mich anrufen wollen. Situatives Führen, ja. Mit dem 23-Jährigen hätte ich anders geredet als mit einem 63-Jährigen. Kannst du dir überlegen, sage ich, Moment mal, um die Uhrzeit gibt's kein Tennis, da arbeiten Sie bitte. Oder sage ich, ey, der hat seinen Laden im Griff, ne? Der macht das alles richtig. Und alle wissen auch, alle Kollegen wissen, dass der das macht. Soll ich jetzt aus der Zentrale kommen und dem Mann das verbieten und das Leben kaputt machen? Du kannst dir denken, was ich gemacht habe. Ich war damals auch noch ganz jung und habe gedacht, alles klar. Ab 18 Uhr rufe ich sie wieder an. Das ist verrückt, ne? Ja, aber die Zeit war damals so.
Ja, und das ist auch, ich würde das sofort unterschreiben, situatives Führen. Du hättest dir wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, den Mann verloren oder Dienst nach Vorschrift oder sonst was bekommen, wenn du ihm das weggenommen hättest.
Ja, aber es gibt so Dinge und das habe ich aber in keinem Seminar gelernt oder irgendwo, sondern da musst du ja in Sekundenschnelle irgendwie überlegen, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ja, und der sagt es dir auch noch. Also heute mit dem Wissen, was ich heute sage, du hast ja gesagt, 7 Jahre später reflektiere ich, überleg mal, dann hat er mir doch vertraut.
Ja.
Dann hat er doch, der hätte doch das auch verheimlichen können, aber der hat ganz offen gesagt, hier, pass auf, das ist so. Und dann habe ich gesagt, vielleicht instinktiv, das ist ein ehrlicher Typ.
Ja.
Hat funktioniert, war eine tolle Zeit.
Ja, großartig. Rüdiger, das Thema, ich sag jetzt auch, Führungspersönlichkeit.
Ja.
Was ist sozusagen die Rüdiger-Zinn-Definition von einer wirklich guten Führungspersönlichkeit in 1-2 Sätzen?
Ach du Alarm, das ist eine ganz schwierige Frage, Konstanze. Ich würde sie so beantworten. Wichtig ist, dass du glaubwürdig bist. Also in dem Moment, wo du, das gilt ja für alle, die Verantwortung tragen, und für Politiker, für Führungspersönlichkeiten, wenn du nicht glaubwürdig bist, dann hört dir auch keiner zu und dann setzt doch keiner was um. authentisch zu sein, Mensch sein, ist, wenn du mich jetzt fragst, was ist die wichtigste Eigenschaft, sei ein Mensch. Und interessiere dich für die Menschen, für die du verantwortlich bist, für die du Verantwortung übernimmst. Ich bin ja jetzt nicht der Papa von 3.500 Menschen geworden, aber es sind meine Leute. Die Entscheidungen, die ich treffe und so wie ich mich verhalte, ich repräsentiere diese 3.500 Menschen. Wenn ich in einem Meeting gesessen habe und mich hat jemand angegriffen oder niedergemacht, dann hättest du den Kopf einziehen können und dann habe ich natürlich auch Angst und Sorge gehabt. Aber ich habe dann gedacht, diese 3.500 Leute gucken dir zu. Was würden die jetzt denken, wenn du jetzt, weil ich habe die natürlich auch mal geschimpft oder mal angezählt, aber dieses Bild nach unten treten und nach oben buckeln, finde ich ganz widerlich. Und deswegen geraden Rücken haben, nach oben, nach unten authentisch sein und die Leute vertreten. Ich vertrete 3.500 Menschen. Wenn ich mit meinen Chefs oder mit dem Management der Deutschen Telekom spreche, wenn ich mit meinen 3.500 Menschen spreche, dann vertrete ich das Management und die Deutsche Telekom. Das ist meine Rolle als Führungskraft, auch wenn es negative Entscheidungen sind und schwierige Situationen. Aber da auch die Wahrheit sagen. Eine meiner Regionalleiterinnen hat mal gesagt, Klarheit geht vor Schönheit. Ja, und dann musst du klar sein und auch wenn es wehtut im Moment, aber dann zuckt es mal im Herzmuskel, aber dann muss man sagen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Aber nicht anlügen, nicht irgendwas schönreden. Das ist, und nicht um den heißen Brei rumreden. Und nicht sagen, ich kann ja nichts dafür, meine persönliche Meinung ist ja eine andere, aber mein Chef hat gesagt, dann disqualifizierst du dich als Führungspersönlichkeit derartig, dann kannst du auch als Briefträger eine Postkarte wegbringen, wo was traut. Das ist keine Art, ne? Zu sagen, wir haben das besprochen im Führungskreis, wir haben folgende Entscheidung getroffen und so ist sie.
Ja, was ich höre ist, Mensch sein, glaubwürdig und authentisch.
Ja.
Und was hat das für dich mit einer guten oder entsprechenden glaubwürdigen und authentischen Kommunikation zu tun? Woran merke ich das in der Kommunikation, dass jemand glaubwürdig, authentisch Mensch ist?
Indem er das tut, was er sagt. Indem die Menschen das, was ich heute sage, spätestens morgen tue, indem sie das erleben. Also, wenn ich sage, ich mache mal immer gerne ein Beispiel, wenn ich sage, wer mich anlügt oder betrügt oder so, von dem trenne ich mich. Dann musst du das auch tun. Und da gibt's viele, oder wenn ich sage, Pünktlichkeit ist mir total wichtig. Ich mache dir mal ein lustiges Beispiel, wo ich heute auch drüber lachen kann. So, ich habe jedes Jahr mindestens einmal selber ein Seminar gemacht, das nannte sich damals Schauplatzführung. Mhm. Für junge Führungskräfte, die in dem Entwicklungsprogramm für Verkaufsleiter waren, 2 Tage, weil ich das immer gerne gemacht habe und weil ich die Leute auch mal sehen wollte. Ich wollte die mal 2 Tage am Stück erleben, ja, beim Abendessen und beim Frühstück und nicht nur in einer halben Stunde Vorstellungsgespräch. Ja, weil dann hast du ja eh immer ein angepasstes Verhalten. Ich wollte die mal so ein bisschen im natürlichen Verhalten erleben. So, wir machen das in Stuttgart. Ich komme abends hin, baue den Seminarraum auf. Alles hatte ich damals noch schön Flipcharts geschrieben. Ne? KI gab es noch nicht. Also richtig so 2-3 Stunden Vorbereitung. Morgen früh ist alle da, bis auf 2 Jungs. 2 Jungs kommen 1,5 Stunden später, weil im Stuttgarter Raum ein Verkehrschaos war und die kamen 2 Stunden später. So, jetzt machen die auch situative Entscheidungen. Ich wusste ja, die sind nicht da, wir fangen an. Dann habe ich gedacht, was machst du denn, wenn die jetzt kommen? War ja klar, irgendwann kommen die. So, und dann ging die Tür auf, dann habe ich gesagt, Moment, ne, bitte draußen warten, wir sind hier gerade mitten in unserer Arbeit, in der nächsten Pause können Sie dann hier teilnehmen. Die nächste Pause war eine Mittagspause und bis dahin war noch 1/2 Stunde Zeit. Und dann merkte ich, von da an war die Stimmung in diesem Raum dramatisch. Der große Chef lässt da draußen die Leute sitzen wie kleine Schuljungen, die dürfen nicht reinkommen. Das war für die Leute unfassbar. Ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe immer gesagt, Pünktlichkeit ist wichtig. Wer zu spät kommt, ist zu spät losgefahren. Aber wenn ich 5 Minuten auf jemanden warte, dann entscheidet jemand über meine Lebenszeit. 5 Minuten, ja, ist auch Lebenszeit. Jedenfalls sind die dann reingekommen. Nach der Mittagspause habe ich gemerkt, das Ding muss geklärt werden. Also, Cut, wir reden jetzt über die Situation, die wir erlebt haben. Was ist passiert? Und dann ging es um Wertschätzung. Und haben die gesagt, ja, aber das soll nicht wertschätzend sein. Die lassen die da draußen sitzen. Sag ich, Leute, pass mal auf. Wertschätzen, wo wir jetzt gerade im Führungsseminar sind, immer in 2 Richtungen. Was ist denn Wertschätzung mir gegenüber? Ich bin gestern Abend hierher gekommen. Da habt ihr noch zu Hause mit eurer Familie auf dem Sofa gesessen, habt Fernsehen geguckt. Da habe ich den Seminarraum aufgebaut. Ich habe alles vorbereitet und ich bin pünktlich. Und 2 von euch, ja, aber ich sag, dann war es euch nicht wichtig genug. ja, doch, das ist total wichtig. Und ich sage, nein, wenn ihr jetzt in einem irgendeinem Preisausschreiben 3 Wochen New York gewonnen hättet, plus 1 Million Taschengeld für jeden. Das Problem daran ist, der Flieger geht in Frankfurt um 4.30 Uhr morgen früh. Keiner wäre von euch zu spät gekommen. Ihr wärt abends vorher angereist, hättet euch ein Hotelzimmer genommen und hättet 1,5 Stunden vor dem Schalter gestanden, bevor der geöffnet hat. Richtig? Richtig. Also, das ist euch wichtig. Das ist euch nicht so wichtig. Das ist ja auch nicht schlimm, nur damit uns das mal klar ist, was hier gerade passiert. Und dann habe ich natürlich den Vorteil gehabt in der Zeit, ich habe das als Trainer gelernt. Von daher kannst du auch sagen, ich empfehle jeder, der Führung übernimmt oder der in der Führungspersönlichkeit werden will, mach mal vorher eine Trainerausbildung. Das hilft schon, wenn du dir mal ein paar Dinge nochmal im Klaren wirst. Und das war für mich, heute kann man darüber lachen, übrigens auch mit den beiden habe ich heute noch Kontakt, großartig, die da draußen gewartet haben. Und das war auch nachher ein tolles Seminar. Aber du musst, finde ich, die Situation auflösen. Die Sau muss auf den Tisch, weil du merkst, du kannst ja das Programm nicht weiter durchfahren. Die Leute sind mit ihren Gedanken, da ist irgendwie keine richtige Energie im Raum. Da steht ein Elefant im Raum, weißt du?
Ja.
Und das war ganz witzig. Und da haben alle Leute gewusst, beim Rüdiger Zinn kommst du besser pünktlich.
Ja, und sie haben gewusst, bin ich mir sicher, was der Rüdiger Zinn sagt, das macht er auch.
Genau, das macht er auch. Das ist der Punkt. Ne? Das ist ja die Antwort auf die Frage. Du legst dir natürlich auch ziemlich viel auf die Schultern, weil du musst selber pünktlich sein.
Mhm, klar.
Wenn du selber, und dann sind wir bei Glaubwürdigkeit und bei, ne, bin ich authentisch. Wenn du selber zu spät kommst, dann wird keiner was sagen, aber alle werden sagen, ah,
ja,
guck mal.
Das ist so. Und das muss ich sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, Rüdiger, da habe ich schon viele Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten erlebt, die predigen was, die wünschen sich was von ihren Menschen, machen auch Ansagen und halten sich dann selber nicht dran. Und dann kann man sich als Mitarbeiter, als Kollege gar nicht daran halten, weil das lächerlich ist.
Nee, das meine ich mit Glaubwürdigkeit. Ne? Sonst hast du, das ist schwierig. Ja, aber dass man jetzt nicht denkt, man genießt das, wenn man so eine Schulung leitet oder so ein Training leitet und hast da 2 Leute draußen vor der Tür sitzen. Ne? Die Entscheidung ist ja aus dem Bauch raus, in dem Moment, was mache ich? Und ich denke natürlich, wie geht's denen da draußen jetzt? Ja? Und was denken die jetzt hier drin sitzen? Und ist das richtig, dass sie draußen, kannst du erwachsene Menschen draußen warten lassen? Aber genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich in diesem Raum auch mit den Leuten besprochen. Ich sage, ich will euch mal sagen, wie es mir damit geht. Glaubt ihr, für mich ist das schön, wenn 2 von euch draußen sitzen? Glaubt ihr beiden, ihr habt mir nicht leid getan? Aber es muss doch eine Reaktion folgen auf ein Verhalten. Das Verhalten ist für mich nach wie vor nicht okay. Deswegen seid ihr trotzdem 2 liebe Kerlen. Ich glaube euch das, dass ihr pünktlich kommen wolltet. Aber jeder weiß, im Raum Stuttgart kann es zu einem Verkehrschaos kommen. So, ihr habt gepokert und habt verloren. Das kann passieren. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam was draus lernen, dann war es doch eine gute halbe Stunde, die wir jetzt hier gemeinsam verbracht haben. Und ich glaube, das ist für mich wichtig, dass man da ehrlich ist und nicht irgendwas tut, von dem man nicht überzeugt ist, dass man von dem überzeugt ist. Und natürlich gehst du auch an dem Abend ins Bett und überlegst, war das jetzt richtig oder wie geht's denen jetzt damit? Aber dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen, dann ist es so. Ja, das war die Geschichte Schauplatzführung. Der ist dann wirklich zu einem Schauplatzführung geworden.
Ja, in der Tat. Und ich bin mir sicher, die beiden Herren, die werden daraus für ihr Leben gelernt haben. Solche Momente, die bleiben nachträglich.
Ja, hoffentlich.
Großartig. Bestimmt. Würdest du sagen, das war jetzt ja schon so eine Situation, die dich als Führungskraft, in dem Fall auch als Trainer, gefordert hat? Gab es weitere Situationen, wo wirklich Fingerspitzengefühl gefragt war, wo du sagst, oh, da musste ich wirklich mal für mich in die Trickkiste greifen oder ganz stark aufs Bauchgefühl hören?
Wow, du stellst mir bei euch schwierige Fragen. Ne? Also Fingerspitzengefühl ist immer gefragt, finde ich. Ne? In dem Moment, wo du dich sicher fühlst oder sagst, nicht aufmerksam bist, passiert irgendwas. Also eine gewisse Aufmerksamkeit ist schon immer sehr hilfreich. Mit meinen Leuten. Also ich habe schon Sachen gemacht, die waren auch lustig im Nachhinein, aber das konnte ich nie auflösen. Wenn wir Shop-Besuch gemacht haben, dann hast du immer mal nach Ordnung und Sauberkeit geguckt. Ist das Schaufenster richtig dekoriert? Sind die Sitze richtig sauber, die Arbeitsplätze sauber? Und für mich war immer wichtig, ist es im Backoffice sauber? Also wie sieht der Kühlschrank aus? Wie sieht das aus, was Kunden nicht sehen? Weil ich habe mal gelernt, wenn Menschen das pflegen, was man nicht sieht, zum Beispiel die Füße, dann pflegen sie den ganzen Rest auch. Dann kannst du mal davon ausgehen, dass das ein gepflegter Mensch ist. Und dann habe ich eines Tages die Mikrowelle aufgemacht und habe gesagt, Leute, guckt euch das mal an hier drin, wie das aussieht. Ja, da könnt ihr doch nicht Essen warm machen. Die haben natürlich alles sauber gemacht. Der ganze Laden wurde geputzt, weil ich natürlich wussten, ja, ne, der Rüdiger kommt und der Rüdiger guckt überall nach. Nur die Mikrowelle und den Sozialraum sozusagen, den haben sie nicht so richtig aufgeräumt. Daraufhin haben in ganz Deutschland die Läden ihre Mikrowellen geputzt. Und in die nächsten Shops, in die ich kam, das geht ja dann wie so ein Lauffeuer geht das ja rum in den Läden, in die ich kam. Ja, die haben auch gesagt, sie können ruhig in unsere Mikrowelle gucken. Und dann habe ich immer verzweifelt versucht zu erklären, warum ich in diese Mikrowelle geguckt habe, weil genau das habe ich mal gelernt von einem, ich habe mal Fußball gespielt und da gab es einen Masseur, ehrenamtlich, also jetzt nicht professionell, und der hat immer gesagt, Junge, an den Füßen erkenne ich die Menschen. Ja, wenn du das pflegst, was du nicht siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass du das, was du siehst, auch pflegst. Und so kam ich auf die Mikrowelle. Das war jetzt meine Übersetzung. Und das ist heute noch, wenn du heute noch in die Organisation gehst und sagst, kennt ihr noch die Geschichte mit den Mikrowellen, dann fangen die an zu lachen. Ja, aber ich habe das 100-mal erklärt und nicht alle haben das so verstanden, sondern die haben gedacht, ich habe jetzt irgendwas gesucht, um was zu finden. Das war nicht meine Übung.
Und trotzdem interessant, dass die Mikrowelle dann so einen Kultstatus
hat. Die hat tatsächlich einen Kultstatus bekommen. Also,
du hast ja schon so ein bisschen geschildert, wie unterschiedlich man Menschen eigentlich führen muss, weil jeder anders tickt. Dem einen musst du erklären, warum du in die Mikrowelle geguckt hast, der andere weiß es sofort. Wie hast du das für dich besetzt, dieses Thema unterschiedliches Ansprechen von Menschen, unterschiedliches Führen, um eben jeden Menschen auf eine bestimmte Art dann auch zu motivieren, zu führen, ja, am Ende auch zu den Ergebnissen zu bringen?
Ja, also Motivation ist auch ein schönes Stichwort, ne? Ich persönlich bin überzeugt davon, dass du niemanden motivieren kannst. Motivation kommt immer intrinsisch aus meiner Sicht, aber ich motiviere Menschen und das ist die Aufgabe von Führungspersönlichkeiten, indem ich möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffe. Ja, indem ich ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stelle, die sie brauchen. Ja, du kannst einen Verkaufswettbewerb machen und die Leute haben schlechte Rechner oder keine Kunden oder die Produkte sind nicht da oder es fehlt irgendwas anderes, dann ist das schwierig. Ja, du kannst also keinem sagen, du musst die 100 Meter in 11 Sekunden laufen und noch 3 Backsteine mitnehmen. Also die Backsteine musst du ihnen schon abnehmen. Das finde ich ist wichtig, dass man das macht. Das ist auch nicht immer gelungen. Das ist auch was ich heute noch mal anders machen würde und mehr darauf achten würde. Zurückgeblickt, ist das ein Feld, das hätte ich besser machen können. Das zum Thema Motivation, situatives Führen. Ich überlege deswegen so lange, weil das ist ein eigenes großes Feld. Haben wir einen Auftrag, der sofort und schnell umgesetzt werden muss? Haben wir nur eine Woche Zeit? Oder haben wir ein strategisches Thema, für das wir uns jetzt Monate Zeit nehmen können, um eine gewisse Kultur zu implementieren? Das sind unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche Zeitfenster. Wenn es schnell gehen muss, dann muss die Leute zusammenholen und sagen, Leute, wir müssen jetzt Folgendes tun. Erstens, zweitens, drittens. Damit Folgendes passiert. Wir haben keine Zeit. Umsetzung jetzt. Es gibt andere Themen. Da kannst du die Leute einladen zu einem Meeting. Kannst sagen, ich habe folgendes Thema mit euch zu besprechen. Wie ist eure Meinung dazu? Lass uns auch die anderen Leute mal fragen, wie wir damit umgehen. Und wir haben Zeit zu überlegen, welchen Weg schlagen wir ein, um das Ziel, was uns gesetzt wird, zu erreichen. Das ist eine unterschiedliche Ansprache. Dann sind Menschen unterschiedlich. Es gibt Leute, glaube ich, und da habe ich erfahren, die sind sehr zart und sensibel. Ne? Wenn du da laut wirst, was auch passieren kann, aber nicht passieren muss, dein Argument wird ja nicht besser, nur weil du es lauter aussprichst. Also wer schreit, hat Angst. Wer schreit, ist unsicher. Wer schreit, wirkt immer unsicher. Deswegen habe ich das immer vermieden, panisch zu werden oder Panik auszudrücken, sondern immer zu sagen, also das ist jetzt eine knifflige Situation, aber wenn wir da gemeinsam dran anpacken und alle zur gleichen Zeit das Gleiche tun, dann werden wir unser Ziel erreichen, da bin ich sicher. Anders wird es gar nicht gehen. Und dann gibt es wieder andere, da musst du auch mal sagen, wir haben jetzt, ich habe es jetzt 5-mal erklärt, mir fällt auch kein besseres Argument mehr ein, außer mach's jetzt einfach. Jetzt. Morgen früh muss es fertig sein oder übermorgen muss es fertig sein. Du steigst nie in den gleichen Fluss. Jede Situation ist eine andere. Die Leute sind anders drauf, die Aufgabe ist eine andere, die Zeit ist eine andere. Du hast mal wenig Geld, mal viel Geld. Das ist schwierig, da wirklich einen guten Ratschlag zu geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, guck dir die Situation an, guck dir die Menschen an, mit denen du es zu tun hast und entscheide dann, was hilft denen, die es machen müssen, am meisten. Du musst es ja nicht machen. Ich habe kein einziges iPhone verkauft. Also ja, zur Show, ne? Hier, damit die Presse auch mal guckt. Ich habe ja in meiner Rolle als Verkaufsleiter Deutschland, habe ich vielleicht 5 Verkaufsgespräche geführt, weil sich's in der Situation ergeben hat. Aber ich konnte keine Kasse bedienen. Ich konnte auch kein System bedienen und das eingeben, was ich da gemacht habe, weil ich es erstens vom Wissen nicht konnte. Und zweitens keine Kennung hatte, um da reinzugehen. Aber ich bin dann erfolgreich, wenn meine Verkäuferinnen und Verkäufer ein gutes Verkaufsgespräch führen. Das ist alles, was wir tun, zahlt auf diesen Augenblick und diesen Moment ein. Ob das der Finanzer ist, ob du das als Personalchefin bist, es ist unsere Aufgabe, für diesen Jungen und für dieses Mädchen, die mit dem Kunden spricht, bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. Damit die jeden Monat pünktlich ihr Geld kriegen, wie es mal bei der Personalgeschichte, damit die ihre Fortbildung machen können, damit die, das sind Rahmenbedingungen, die wichtig sind, damit dieser Moment, über den ich spreche, gelingt. Wenn uns das nicht gelingt, dann sind wir alle nicht erfolgreich, dann gehen nämlich diese Verkaufsgespräche schief oder sie finden gar nicht statt, weil du gar keine Verkäufer hast. Und wenn uns das klar ist, dass es uns nur gibt, weil die einen guten Job machen, dann haben wir schon mal ziemlich viel gelernt, glaube ich.
Ja, ich habe gerade von dir gelernt oder gehört, Rahmenbedingungen schaffen. Und immer wieder kommt das wie so ein roter Faden durch die Folge heute oder durch unser Gespräch, zur richtigen Zeit das Richtige tun oder die richtigen Menschen das Richtige tun zu lassen. Und wenn wir jetzt einen Schwenk machen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort vielleicht auch zu sein, Rüdiger, dann ist ja jetzt irgendwann die Zeit gekommen, wo du gesagt hast, jetzt darf die Telekom sein und du gehst deinen weiteren Weg, bist mittlerweile ja teilweise in Spanien auch, teilweise in Deutschland. Wie war das für dich nach so einer intensiven Karriere? Und ich habe übrigens vorhin, als du erzählt hast, ein paar Mal habe ich Gänsehaut gekriegt, wenn du so voller Leidenschaft auch von deinem Job, von den Menschen erzählt hast. Ja. Wie war das dann so loszulassen? Wie ist dir das gelungen?
Also ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ne? Zunächst mal hatte ich, und da vielleicht hört die ein oder der andere zu, eine sensationelle Verabschiedung in Mönchengladbach damals, wo mein Team einen tollen Abend gestaltet hat. Das war schon eine Oscar-Verleihung. Es gab wirklich Oscars für verschiedene Leistungen. Und auch meine Frau hat einen Oscar bekommen, die war eingeladen für den besten Support, weil die auch gewusst haben, dass ich sehr viel Unterstützung von zu Hause bekomme. Das war ein denkwürdiger Abend. Und wenn du so dein Berufsleben beenden darfst, mit einer solchen Wertschätzung, mit einem solchen Erlebnis, das war wirklich ein Erlebnis, das werde ich nie wieder in meinem Leben haben wahrscheinlich. Also das kommt so nach meiner Hochzeit und der Geburt unseres Sohnes, würde ich sagen, kommt dann schon diese Verabschiedung. Dann hast du ein tolles Gefühl, dann das loszulassen. Ich habe natürlich im Vorfeld, und das ist für mich war immer mentale Vorbereitung ganz wichtig, habe mich Monate vorher mit meiner Frau lange drüber unterhalten, Jahre schon, und sagen, wie lange wollen wir eigentlich arbeiten? Wie sehen denn die nächsten 20 Jahre aus, die wir so vorhaben? Also machen wir das bis 65 oder? Und dann haben wir gesagt, wenn die Dinge geregelt sind, die geregelt sein müssen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann würde ich gerne so früh aufhören, wie es geht, weil wir viele Dinge nicht gemacht haben. Also wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbracht wie andere Paare in unserem Alter, weil ich über viele Jahre die ganze Woche weg war. Und das ist, so eine Karriere ist toll, hat aber auch Schattenseiten. Und natürlich kannst du das nicht mehr nachholen. Und dennoch, finde ich, kann man die Zeit, die einem zur Verfügung steht, nutzen. Deswegen auch. Spanien. Und wir sind tatsächlich, kleiner Trick, als ich aufgehört habe zu arbeiten, sind wir erstmal 14 Tage in Urlaub gefahren. Das fühlt sich erstmal an wie Urlaub. Und nicht, du sitzt am nächsten Montagmorgen zu Hause und alle gehen zur Arbeit, nur du nicht. Also es war erstmal Urlaub. Und dann sind wir, haben wir uns ein Wohnmobil genommen und sind dann nach Italien gefahren, 6 Wochen, meine Frau ihren ganzen Urlaub und ihre ganzen Überstunden zusammengezogen und haben das erstmal so mit Urlaub verbracht, damit du gar nicht erst zu Hause sitzt und sagst, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich ja den engagierten Vorruhestand gemacht, das heißt, du musst innerhalb von 3 Jahren 1000 Sozialstunden leisten oder ehrenamtliche Stunden. Das habe ich dann gemacht und dann bist du ja auch immer so ein paar Tage unterwegs und arbeitest weiter. Aber die mentale Vorbereitung war das Wichtigste für mich. Und ich sage, in dem Moment, wo du viele Abende drüber redest oder mal mit ein bisschen Rotwein oder beim Kaffee sitzt und sagst, wie machen wir das denn? Und wird dir bewusst, der Zeitpunkt kommt immer näher. Du beschäftigst dich damit, ne? Und das wird dann auch wahr, was du vorhast. Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Gar nicht. Und ich bin allerdings auch dann einige Jahre lang, habe ich keinen Telekom-Shop betreten. Das wäre mir schwer gefallen.
Ja.
Von meinem Verhalten wäre es mir schwer gefallen. Und,
wenn du wieder in die Mikrowelle geguckt
genau,
hättest.
Dann hätte ich wieder in die Mikrowelle geguckt, genau. Nein, aber ich finde wichtig, dass Klarheit herrscht und ich habe da nichts mehr verloren. Es gibt einen Nachfolger, der macht seine Sache sehr gut, anders als ich möglicherweise. Und da bin ich nicht zwischenrum. Turnen. Das ist, und dann, der Zinn war noch mal im Telekom-Shop und so. Das muss alles nicht sein. Und mir selber hätte es auch ein bisschen wehgetan, glaube ich. Es war auch ein bisschen Selbstschutz, weil ich habe die Menschen und den Job und die Aufgabe und das habe ich geliebt. Das war ein Stück Heimat.
Ja, das hat man gerade gemerkt. Ja,
das ist ein Stück Heimat. Das kannst du nicht so einfach so. Das wären Schmerzen gewesen, die ich gehabt hätte, wenn ich einfach nur Gast gewesen wäre.
Ja. Ja, das glaube ich gerne. Und ich meine, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, was du bisher in deinem Leben so geleistet hast. Du warst, glaube ich, 40 Jahre warst du bei der Telekom.
Mhm.
Du hast eine rasante Karriere gemacht von dieser T-Punkt-Eröffnung bis zur Verkaufsleitung für ein paar tausend Menschen, über 10 Jahre verantwortlich. Und dann bist du mit Ende 50 sozusagen in den Ruhestand gegangen und fürs jetzt ein Leben mal in Spanien, mal in Deutschland, alles wohl mental vorbereitet. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wenn ich mir das so in 3 Sätzen zusammenfasse, was du mir gerade erzählt hast.
Ich finde, Konstanze, mentale Vorbereitung ist für mich persönlich, ja, das kann für andere anders sein, das Wichtigste. Ich habe zum Beispiel nicht eine Rede, die ich gehalten habe. Du erinnerst dich an die legendären Top 700-Veranstaltungen in Berlin, in Düsseldorf, in Köln, in Bonn, im Telekom-Dom. Nicht eine Rede aufgeschrieben. Und alle haben immer gesagt, du kannst doch nicht frei eine Stunde, wie kannst du das alles merken? Ich muss mir das auch nicht merken, ich rede über meine Arbeit. Aber glaub mir, vor jeder Rede habe ich draußen 2, 3 Zigaretten geraucht und Tage vorher, ich habe mich zu Hause auf die Terrasse gesetzt oder ins Wohnzimmer und habe Kopfhörer aufgezogen und habe Musik gehört und bin diese Rede und die Situation durchgegangen in meinem Kopf. Weißt du, ich habe das nicht aufgeschrieben, ich bin das so durchgegangen und da waren so schöne Momente dabei, sind viele Dinge richtig gut gelungen. Das ist für mich so mentale Vorbereitung. Ja, auch auf unseren Termin, also ich wusste, wir machen so einen Podcast, habe ich jetzt nicht mehr irgendwie Fragen überlegt oder Antworten aufgeschrieben, sondern ich rauche nicht mehr übrigens, ne, seit einem Dreivierteljahr.
Wow.
Ich habe mich hingesetzt und habe ein bisschen Musik gehört und habe so vor mich hin überlegt und gedacht, was wird sie dich wohl fragen und was kannst du sagen? Und wie willst du es denn, weil ablesen, ich finde, man hört immer, wenn Menschen ablesen. Und da bin ich wieder bei authentisch.
Das hört sich gut an, authentisch durch auch gute mentale Vorbereitung.
Die mentale Vorbereitung ist für mich wirklich das Wichtigste. Gewonnen wird im Kopf und verloren auch. Das ist, wenn du nervös bist, ich habe Menschen schon erlebt, die haben verzweifelt versucht, ihre 8 Sätze, die sie sagen sollten, auswendig zu lernen. Und die verhaspeln sich immer. Du brauchst doch nur als Moderator deine Frage etwas anders zu formulieren und schon überlegt der und sagt, passt die Antwort jetzt noch zu der Frage? Oder aus seiner Sicht passt die Frage zur Antwort. Und du musst flexibel sein, weil Situationen nie genau so, 100% so eintreten, wie sie geplant sind. Nie. Dafür ist das Leben, sagt uns das doch. Und das ist, eine meiner Reden war in Bonn, war das im Telekom-Dom, hatte sich der René Obermann angesagt, unser Vorstandsvorsitzender, ja, der König der Deutschen Telekom. und auch der Redner der Deutschen Telekom. Dann hat er sich verspätet und verspätet und verspätet. Und meine Rede rutschte immer weiter nach hinten. Und ich war der letzte Redner nach René Obermann. Das ist für jeden, der sich mit Rhetorik beschäftigt, die Höchststrafe.
Ja.
Da kann eigentlich nichts mehr kommen.
Du hast es als Herausforderung
und
gesehen.
Und trotzdem war, genau. Und ich hab mich erinnert an einen Trainerkollegen, der hat hunderte von Seminaren gemacht. Und die waren Tippo. Und da habe ich immer gesagt, Peter, wie motivierst du dich denn? Und dann sagt er, weißt du, wenn ich morgens beim Frühstück sitze, Rüdiger, dann sage ich, heute mache ich das beste Seminar, was ich je gemacht habe. Weil darauf haben die Leute einen Anspruch, die hierher kommen. Und so habe ich dann gedacht, habe ich das wieder für mich übertragen, und gesagt, da sind jetzt 700 Menschen hier in der Halle. Ja, und die haben einen Anspruch, was Vernünftiges zu erleben. Und jetzt geh eine rauchen und reiß dich zusammen und mach was draus. Ne? Die Leute haben, die deswegen sind die hier. Und ich glaube, wenn das ist diese mentale, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe mich mit Mentaltraining nicht so ausführlich beschäftigt, aber die Zigarette, der Kaffee, das durchzugehen und zu sagen und das dann auch zu genießen.
Ja.
Ja, es gibt viele Menschen, die haben eine Höllenangst, wenn sie auf eine Bühne. Ich liebe das.
Ja.
Ich mag das und das kannst du auch trainieren, indem du bei der Rede mal eine Pause machst und guckst, wie die Leute reagieren. Und wenn du nach 3 Sätzen merkst, die sind aufmerksam, die gucken dir zu, die reagieren auf das, was du sagst, dann fängst du an zu interagieren mit denen. Und dann wird das eine grandiose halbe Stunde. Also da gibt's ganz tolle Geschichten und das kannst du lernen. Das finde ich sind Fähigkeiten.
Absolut.
Also Rhetorik, das kannst du lernen. Das musst du üben. Das haben wir in unserer Trainerausbildung tagelang geübt. Also tagelang. Und das war nicht so schön, wenn du dich immer in der Kamera siehst und dann kriegst du gesagt, ja, guck mal, geh mal auf die Ecke, dreh dich mal so rum. Und ne, ihr Gesicht ist so ernsthaft, das muss ein bisschen lockerer werden, ne? Sonst denken die Leute, sie wollen den drohen und gehen sie mit ihren 2 Metern nicht so dicht an die Menschen ran, das wirkt bedrohlich, ein bisschen zurück und so Sachen. Aber du merkst dann, wenn du es machst in so großen Veranstaltungen, das funktioniert.
Ja, großartig.
Und da bin ich wieder, ist gar nicht so wichtig, was du erzählst, sondern wie du es sagst. Wie kommst du an? Bist du sympathisch? Wirkst du ernsthaft? Bist du aufgeräumt? Wirkst du souverän oder bist du aufgeregt? Bist du Nervenbündel? Menschen wollen kein Nervenbündel als Führungspersönlichkeit. Dann kriegen die Angst. Ja. Die wollen jemanden haben, von dem sie glauben, dass der seriös und auch sicher sie durch die nächsten Wochen, Monate und Jahre führt. Da glaube ich fest dran, weil ich möchte das. Ich möchte einen Chef haben, der auf der Bühne steht und eine Chefin, wo ich sage, das ist meine Chefin, guck mal.
Ja.
Guck mal. Das, und wenn du das verstanden hast, dann ist es nicht mehr so schwer.
Ja, da sind viele spannende Sachen dabei. Ja, absolut. Und
ja.
Fast ist es jetzt schon so die nächste Frage. Die letzten 4 Fragen im Podcast sind nämlich immer gleich, lieber Rüdiger.
Mhm.
Und welchen Leadership-Tipp würdest du denn gerne jungen Führungskräften mitgeben?
Ja, da sind wir wieder bei dem Rezept, ne? So, aber ne, Führung ist ja keine Apotheke, ne? Oder du kriegst ja kein Rezept verschrieben. Einer meiner Chefs hat mal gesagt, auf diese Frage, die sie mal gestellt worden, und die Antwort hat mich sehr beeindruckt. Die haben auch, waren wir abends in so einem, beim Abendessen in so einem Führungskräfteentwicklungsprogramm, und dann haben die Leute auch immer Fragen gestellt und gesagt, haben Sie mal so einen Tipp für mich, ne, als Führungskraft, so ein Todsicherer, ne? Wisst ihr, Leute, wenn ihr eure Leute so behandelt, wie ihr behandelt werden wollt, dann habt ihr 90% richtig gemacht.
Ja.
Mehr ist es nicht. Ja, und da, so ist es auch. Also wenn du dich mal in die Schuhe der Menschen stellst und sagst, ich gehe jetzt in einen Raum, da sitzen Leute von dir oder andere Menschen, was erwartest du von dem, der da jetzt reinkommt? Wenn ich da sitzen würde, was würde mir helfen? Was wäre für mich wichtig? Wenn du das machst, wenn du die Rollen mal tauschen kannst für einen Moment, dann machst du automatisch viel richtig.
Ja, so ein bisschen die Frage, würdest du eigentlich gerne für dich selber arbeiten, wenn du dein eigener Chef wärst?
Genau. Das ist zum Beispiel genau so, ne? Also würdest du gerne für dich selber arbeiten?
Ja.
Das ist, auch das ist wieder eine Überschrift von einem fast mehrstündigen ein Diskussionsthema.
Und ich glaube, da sollten wir uns auch noch mal zu austauschen.
Ja, also würde ich gerne für mich arbeiten. Ja. Oh, jetzt aber.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Ja, habe ich mir gemerkt. Kommt wieder, irgendwann wird man den von mir hören, den Satz.
Ja, das glaube ich ja nicht, dass ich es geschafft habe, in die Sprüchesammlung von Rüdiger Zinn einzugehen. Da habe ich aber was geleistet heute.
Ja, aber den musst du dir mal gut durch den Kopf gehen lassen. Den Satz, da ist eigentlich alles drin.
Ja, ja. Rüdiger, stell dir vor, der 15-jährige Rüdiger Zinn von damals würde dich heute sehen. Was würde der denken zu dem, was er in seinem Leben so gemacht hat und wo er heute steht?
Der würde denken, das ist besser als 6 Richtige im Lotto.
Wow.
Also wenn nicht das, das hätte ich sofort unterschrieben. Ich hätte es aber nicht geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt, ne? Weil mit 15, da warst du ja im 9. Schuljahr Realschule, war ein schlechter Schüler, ne? Mit einer Nachprüfung in Englisch habe ich dann meine mittlere Reife gemacht und bin dann in die Ausbildung gegangen. Ich habe nicht studiert. Übrigens, wenn mich Menschen auch so ein kluger Trainerspruch, ne, wenn mich jemand fragt, was hast du denn studiert? Ich sage Menschen, das tue ich übrigens immer noch. Ich studiere Menschen. Und jeder, der mit Menschen arbeitet, ob Führung oder nicht, sollte dieses Studium sein ganzes Leben lang fortführen. Du bist nie fertig.
Du bist nie fertig und es ist das spannendste Studium, was es überhaupt gibt.
Absolut. Absolut. Also auch das, ne, war ja bei uns so, warum bin ich erfolgreich gewesen? Vielleicht auch, weil ich diese Rolle, ich bin ein Verkäufer, wie ihr welche seid. Ja, ich bin eure, ich mache es jetzt mal richtig pathetisch, eure zu Fleisch gewordene Hoffnung. Du kannst in dieser Firma alles werden.
Ja.
Vom Verkäufer bis im Vertrieb kannst du das heute noch an vielen Ecken. Kannst du alles werden. Und deswegen ist das ein toller Beruf, den ihr habt. Ich habe auch an der Kasse gestanden, genau wie ihr. Und dann sagen Leute natürlich, das ist einer von uns. Damit schaffst du Nähe und Verbindung. Und das wollen Menschen. Ich möchte das auch. Ich möchte auch einen Chef haben, der einer von uns ist. Oder eine Chefin. Ja, aber ich möchte keinen haben, der irgendwo herkommt, mal 2 Jahre irgendwas durchmanagt, eine Abfindung nimmt und geht.
Ja.
Das möchte ich nicht. Ich möchte an diese Menschen, ich will es jetzt nicht zu pathetisch machen, aber glauben.
Ja, ja. Ja, Menschen laufen für Menschen. Das ist einfach so.
Absolut. Also ich hätte das als 15-Jähriger sofort unterschrieben und ja, hätte gewartet, bis soweit ist.
Ja, großartig. Und hätte es genossen.
Ja.
Und immer wieder gestaunt, dass es wirklich klappt.
Genau.
Lieber Rüdiger, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Oh. Was ich früher glaubte und heute weiß. Ich habe zum Beispiel immer als Verkäufer, ich bleibe mal in dem beruflichen Thema, gedacht, das Management der Telekom und die Chefs, ja, diese Entscheidungen, die treffen, die sind wohl überlegt, 3-mal durchdacht, 4-mal verprobt und die Leute wissen ganz genau, was sie tun. Heute weiß ich, das ist nicht immer so, weil es gibt viele emotionale Themen, die haben. Das sind alles genauso Menschen wie du und ich. Ob das ein Vorstandsvorsitzender ist, der hat genauso Angst und genauso Sorgen, wie ich die habe. Der ist nicht perfekt. Und das ist manchmal auch getrieben von Eigeninteressen oder von politischen Entscheidungen oder von Kompromissen, die nicht anders gehen. Also es ist nicht, weil oftmals, hast du ja früher auch gesagt, wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Wie kommen die denn da drauf? Und da glaube ich, das hat auch, oder ich weiß, das hat viel damit zu tun, dass Nähe verloren geht. Dass Menschen in der Politik, bin ich mir ziemlich sicher, in ihrem eigenen Ökosystem leben. Ja, wenn du als Minister nicht mehr weißt, was ein Liter Milch kostet oder was ein Liter Diesel kostet, das wissen sie jetzt wahrscheinlich alle, weil es jeden Tag gesagt wird, aber ein Liter Milch oder ein Pfund Butter oder ein Brot, dann kannst du keine guten Entscheidungen treffen. Mein Zuhause war und das habe ich auch noch viel zu wenig gemacht, weil viele zentralen Aufgaben mich gebunden haben, im Telekom-Shop. Ein berühmter Fußballer hat mal gesagt, grau ist alle Theorie. Was zählt, ist auf dem Platz.
Ja.
Und das zählt. Dieser Moment, wo der Verkäufer, die Verkäuferin mit dem Kunden spricht, das zählt. Dafür gibt es diese gesamte Organisation, für nichts anderes.
Ja.
Und deswegen sage ich, das ist für mich ist das absolut Entscheidende. Und das ist nicht immer schön, wenn du dort im Telekom-Shop arbeitest, mitarbeitest und viele Fragen nicht beantworten kannst. Aber es ist doch toll, wenn deine Leute wissen, ich als Verkäufer kann das besser als der Rüdiger Zinn. Ja, und das ist das Geheimnis von Führungskräften, sollte es sein, hat auch mal jemand zu mir gesagt, du brauchst komplementäre Teams. Jeder in deinem Team sollte etwas besser können als du selbst. Ist das nicht der Fall, arbeite an deinem Team. Das macht gute Führungskräfte aus, finde ich, ne? Also du musst nicht alles besser können.
Definitiv, sondern wie du gesagt hast, das richtige Team zusammenstellen, sodass es gut funktionieren kann.
Ja.
Und mit diesem nah am Menschen sein und auch nah am Thema sein, was Richtung Kunde geht, das schlägt ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Menschen, die Mitarbeiter fühlen sich gesehen, gewertschätzt. Du hast mehr Ahnung von den Sachen, die wirklich laufen. Ja, und es ist auch wieder Glaubwürdigkeit am Ende.
Total, und das spricht sich ja gerade in der heutigen Zeit, ne, mit den digitalen Medien, die wir haben. Da weiß ja fast ganz Deutschland, wenn ich in einem Verkaufsgespräch mir irgendwas Falsches gemacht habe oder was. Oder ich nicht erfolgreich war und der Kunde nicht gekauft hat. Garantiert, damit musst du leben können. Dass dann rumgeht und sagt, heute war der Jim bei uns, hat auch nichts verkauft.
Ja,
will aber, und dann kann ich aber sagen, ja Leute, genau, und deswegen habe ich ja euch, weil ihr könnt es besser als ich.
Ja.
Ja? Aber, und dafür kann ich Dinge besser als ihr. Dafür muss ich halt Entscheidungen treffen oder muss irgendwo Gelder besorgen oder muss die richtigen Qualifikationsmaßnahmen überlegen oder muss überlegen, was wir tun, damit wir auch nächstes Jahr unser Geld verdienen.
Genau.
So hat jeder seine Aufgabe und das alles zusammen ergibt ein Team. Und deswegen muss ich dann sagen, bin ich jetzt wertvoller und wichtiger? Ich habe zum Beispiel immer darauf geachtet, dass nirgendwo so Schilder, so auf den Parkplätzen stehen ja so Schilder dann immer reserviert für Geschäftsleitungen. Finde ich furchtbar. Also da kann jeder Mitarbeiter stellt auf diesen Ball. Warum sollte ich was berechtigt mich dazu, einen Parkplatz nur für mich hinein? So wichtig bin ich ja nicht. Wichtig ist der mit dem Kunden den Verkaufsabschluss macht, nicht ich.
Ja, absolut.
Das ist es. Ja.
Viel gelernt, viel Inspiration mitbekommen. Die letzte Frage geht an mich, Rüdiger. Was hast du mir denn für eine Frage mitgebracht? Was darf ich dir beantworten?
Mich würde interessieren, wir haben ja letzte Woche Mittwoch telefoniert oder sind ein paar Tage her nur, ein paar Tage her und haben vorher uns jahrelang nicht gesehen. Also tatsächlich, die Zeit, wo ich weg bin, haben wir es nicht gesehen. Obwohl wir verrückterweise 5 Kilometer auseinander wohnen. Was hast du dir gedacht, als du den Hörer aufgelegt hast? Als wir telefoniert haben und den Hörer auf und ich gesagt habe, ja, mit dem Podcast, das können wir machen. Also wenn ich dir damit einen Fallen tue, dann komme ich vorbei und dann machen wir mal so ein kleines Interview und das mache ich gerne, ich habe Zeit.
Ich habe gedacht, cool, ich freue mich auf einen inspirierenden Talk und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Das muss ich echt sagen. Und ich war auch schon ja in Vorfreude, weil ich unser Telefonat schon so begeisternd fand, ansteckend fand. Und habe gedacht, Mensch, das ist so cool, dass man jemanden nach so vielen Jahren wiederhört, dann auch wieder sieht, dass wir uns jetzt getroffen haben. Und habe mich einfach auf einen richtig, richtig coolen Austausch gefreut. Und ich finde auch schön, dass es mir auch durch den Kopf gegangen, dass du immer noch so für deine Sache, für die Firma und für die Themen so brennst. Und ich habe gedacht, der Rüdiger, das ist einer, der ist unfassbar klar in seinen Prinzipien, auch wenn die manchmal weit gefasst sind, weil halt Menschen unterschiedlich sind.
Ja.
Aber ich war unheimlich begeistert von diesen Prinzipien und von dieser Klarheit und der Begeisterung. Das muss ich sagen, das hat mich noch ein paar Stunden danach verfolgt, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich das beeindruckend finde.
Schön. Was ich interessant finde, ist ja, das ganze Leben wird ja sehr mehr oder weniger von Zufällen begleitet. Und auch das war ja wieder ein Zufall. Ich habe ja nie gedacht, dass wir jetzt mal ein paar Tage später zusammensitzen, als ich deinen Status kommentiert habe. Das war ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war nur zu sagen, Konstanze, hätte ich dir gar nicht zugetraut.
Ja.
Ja? Und du sagst, wie hätte er mir nicht zugetraut, was ist mit dem los?
Ja.
Ja, ich war schon immer so.
Unverschämtheit.
Genau. Und dann habe ich auch gedacht, auch sowas, da habe ich nicht genügend von dir gewusst.
Mhm.
Da habe ich nicht genügend von dir gewusst. Das sind so Dinge, die im Nachhinein durch den Kopf gehen, ja, weil wir schon viel miteinander zu tun hatten, einmal die Woche, aber von meinen Leuten habe ich viel gewusst und der Erfolg von einigen, ich habe damalige Regionalleiterin Ost, die wusste von jedem ihrer Shopleiter den Geburtstag und die Familienverhältnisse, ne? Sind die geschieden, leben die getrennt, sind die alleinerziehend, weil du dich für die Leute interessierst, das ist das Geheimnis des Erfolges. Ja, und so habe ich damals immer nicht nur meine direkten Leuten, sondern Umfeld und so Geburtstags-WhatsApp sind wichtig. Ja, also auch wenn du es im Kalender stehen hast und wenn du nicht selber dran denkst und es aufploppt, aber jeder Verkaufsleiter freut sich, wenn er einen netten Satz bekommt, und zwar einen persönlichen und nicht irgendwie gespeichert. Die unterhalten sich ja auch und kriegen alle den gleichen. Ja. Kopieren, einfügen, ja, das ist nicht wertschätzend.
Das stimmt.
Das ist nicht wertschätzend, aber auf die Person abgestimmt, dann wird es wertschätzend. Von daher ist auch wichtig, ist gar nicht so wichtig, was man sagt, sondern wie.
Absolut. Und du hast wieder mal, Rüdiger, auch in dieser WhatsApp an mich beides vereint. Die Wertschätzung, dass du gesagt hast, boah, cool, dass du einen Ironman gemacht hast, und die Klarheit, hätte ich dir nicht zugetraut. Ja. Großartig.
Also auch ein Zufall, ja.
Rüdiger, es war ein Gespräch über viele Zufälle, die man nutzen kann oder auch nicht nutzen kann. Es war super inspirierend von dir zu erfahren, wie du so dein Leben gestaltet hast und viele Führungsprinzipien und all das. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen wirklich inspirierenden, spannenden Talk und sage ein dickes Dankeschön.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Und wenn ich das zum Abschluss sagen darf, ich hätte nicht gedacht, mein erster Podcast, den ich mache, das war wirklich wie ein Gespräch bei einer Tasse Kaffee, war nichts anderes, und ich habe alles ausblenden können. Das ist wirklich, war sehr angenehm.
Das freut mich.
Freut mich. Schauen wir mal, was draus geworden ist.
Ich bin sicher, dass das eine ganz inspirierende Folge ist. Vielen Dank und bis ganz bald.
Ja.
Tschüss.